Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier alle zwei Wochen mit Expertinnen, die sich für Geflüchtete engagieren. Heute geht es um eine Situation, die schon lange katastrophal war und sich nun immer weiter verschärft. Es geht um die europäischen Außengrenzen, um die Festung, die Europa um sich herum aufgebaut hat. Im Speziellen geht es heute um die griechischen Hotspots. Dafür habe ich heute eine Expertin eingeladen, die auf einer der Inseln, auf Samos, ein Rechtsinformationsprojekt aufgebaut hat. Auch ich war im Rahmen dieses Projektes letztes Jahr auf Samos und schon damals waren die Zustände alarmierend. Das Lager ist heillos überfüllt und letzte Woche gab es innerhalb von 24 Stunden 3 Brände im Lager. Eine sehr gravierende Situation, bei der wir nicht wegschauen dürfen. Was das Hotspot-Konzept überhaupt ist, ob der EU-Türkei-Deal gescheitert ist und wie die aktuelle Lage in Zeiten von Corona vor Ort aussieht, das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Ich spreche heute mit Jenny Fleischer. Sie ist Anwältin für Asyl- und Aufenthaltsrecht und eigentlich schon seit Anbeginn ehrenamtliche Beraterin der Refugee Law Clinic in Berlin. Und vor allem ist sie Mitbegründerin der RLC Samos, wovon sie uns heute auch berichten wird. Schön, dass das geklappt hat, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, finde ich auch. Hallo an alle und danke für die Einladung zum Gespräch. Und natürlich danke dir für deine Initiative, den Asylrechts-Podcast zu starten.
Gerne. Bevor wir heute näher auf das Rechtsinformationsprojekt auf Samos eingehen, müssen wir zunächst erstmal klären, was die griechischen Hotspots überhaupt sind. Zu den griechischen Hotspots gehören ja nicht nur Lesbos, was ja eigentlich medial immer am meisten Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch Chios, Samos, Kos und Leros. Und diese Inseln liegen im griechischen Mittelmeer, sehr nah an der türkischen Grenze und sind Hotspots für Geflüchtete. Was bedeutet das eigentlich genau?
Ja, diese Hotspots wurden im Rahmen des EU-Türkei-Deals eingerichtet. Der EU-Türkei-Deal wurde am 18.03.2016 beschlossen durch die EU-Mitgliedstaaten und der Türkei. Und es war als temporäre Maßnahme vorgesehen, um die sogenannte irreguläre Migration zu stoppen, ist aber nun nicht mehr temporär, sondern seit mehr als 4 Jahren bereits der Deal angewendet. Und der Deal an sich sieht vor, dass quasi wer über das Mittelmeer kommt, von der Türkei nach Griechenland, soll in die Türkei zurückgeschickt werden. Aber im Gegenzug wird für jeden Flüchtling, den die Türkei dann wieder aufnimmt, darf ein Flüchtling, der in der Türkei schon lebt, in die EU kommen und so umgesiedelt werden. Damit soll eben die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer für die Geflüchteten sollte gestoppt werden. Denn der Deal sah vor, dass man die Leute zurückschicken konnte, weil die Türkei als sicherer Drittstaat eingestuft wurde. Das heißt, die Leute werden auf die Türkei verwiesen, um dort Schutz zu suchen und nicht in der EU ihr Asylverfahren zu durchlaufen. Was das natürlich eigentlich ist, ist die Auslagerung der Asylverfahren und die Abschottung der EU. Und im Zuge dieses Deals wurden dann auf den griechischen Inseln, auf den 5, die du genannt hattest, Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros, wurden diese Hotspots errichtet. Das sind Aufnahmelager, in denen das Asylverfahren durchlaufen werden soll. Diese waren anfangs noch geschlossen, also als Detention Center quasi eingerichtet, aber nach großem Protest wurden die wieder geöffnet und sind nun semi-offen, also die Menschen dürfen rein und raus gehen, aber Externe dürfen nur quasi mit Anmeldung in den Hotspot rein. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass für die Dauer der Asylverfahren eine Residenzpflicht besteht. Das heißt, die Schutzsuchenden müssen auf der jeweiligen Insel verbleiben und dürfen nicht aufs Festland zum Beispiel und müssen auf der Insel ihr Asylverfahren durchlaufen.
Das heißt, die Asylsuchenden kommen dann in Griechenland, also erstmal auf der griechischen Insel an und kommen dort in das Aufnahmelager. Und was genau für Auswirkungen hat diese Bedeutung des Hotspots nun für das Asylverfahren, für die Leute? Also du hast schon gesagt, es gibt geografische Restriktionen. Also gilt das für alle Leute oder gibt es da auch Ausnahmen?
Ja, es gibt auch gesetzlich geregelte Ausnahmen, und zwar zum einen für Menschen, die nach der Dublin-III-Verordnung einen Anspruch auf Familienzusammenführung haben mit engen Familien im EU-Mitgliedstaat leben. Wenn man dann in Griechenland ankommt und man hat einen engen Familienangehörigen in einem anderen Mitgliedstaat, also zum Beispiel in Deutschland, dann läuft das über die sogenannte Familienzusammenführung nach der Dublin-III-Verordnung, und diese Leute sind von der Residenzpflicht ausgeschlossen, das heißt, können aufs Festland übersiedeln. Es gab auch noch einen gesetzlichen Anspruch für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die auch von der Residenzpflicht ausgenommen waren. Dies wurde aber nun Anfang des Jahres mit dem neuen Asylgesetz restriktiver gehandhabt. Das heißt, es besteht kein Anspruch mehr, von der Residenzpflicht ausgenommen zu sein. Besonders schutzbedürftige Menschen sind, die Kriterien sind gesetzlich festgelegt. Das sind zum Beispiel hochschwangere Frauen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, alleinerziehende Menschen mit kleinen Kindern, ältere Menschen oder besonders kranke Menschen.
Okay, und dazu kommt ja auch noch, dass nur in den Hotspots auch noch diese Möglichkeit besteht, dass Leute wieder zurück in die Türkei geschickt werden. Das ist ja auf dem Festland nicht mehr der Fall. Das heißt, in den Anhörungen muss dann auch auf die Türkei eingegangen werden, oder?
Genau, durch diese Einstufung der Türkei als sicheren Drittstaat wurde in das Gesetz festgeschrieben, dass es es nennt sich gesetzliche Vermutung, dass die Türkei erstmal für jeden als sicher gilt. Diese gesetzliche Vermutung kann man natürlich widerlegen. Dafür muss man aber in der Asylanhörung, die man dann hat, aber es ist noch nicht die eigentliche Asylanhörung, sondern es ist eine reine Zulässigkeitsprüfung. Das nennt sich Admissibility Interview. Dort wird man zur Türkei befragt und kann alles vortragen, wieso die Türkei für einen individuell nicht sicher ist. Und da müssen die Asylsuchenden dann genau darlegen, was ihnen in der Türkei passiert ist. Vielleicht wurden sie diskriminiert oder es gab Pushbacks, während sie versucht haben, mit dem Boot übers Mittelmeer nach Griechenland überzusetzen, oder Gewalt durch staatliche Behörden. Dies muss alles dargelegt werden, damit die gesetzliche Vermutung widerlegt werden kann, dass die Türkei in ihrem individuellen Einzelfall nicht sicher ist.
Okay. Und Sinn oder auch so ein bisschen Ziel des EU-Türkei-Abkommens war ja auch, dass die Asylverfahrensdauer, dass die verkürzt wird. Das heißt, dass es eigentlich schnelle Verfahren geben soll auf den Inseln. Wie wurde das umgesetzt?
Das war die Überlegung, genau, dass die sogenannte Fast-Track Border Procedures stattfinden sollen, also schnelle Grenzverfahren, schnelle Asylverfahren, die Bearbeitung sollte in weniger als einem Monat stattfinden. Das ist in der Realität nicht passiert. Es gibt viel zu wenig Personal bei den Asylbehörden, um die Anzahl der Fälle zu bearbeiten. Deshalb wurde dann damals die Europäische Agentur EASO, European Asylum Support Office, quasi hinzugeholt und sollte bei den Asylverfahren unterstützen.
EASO hat dort eine etwas fragwürdige Rolle. Als EU-Agentur unterstützen Beamte verschiedener europäischer Mitgliedstaaten, die auf die griechischen Inseln entsendet werden, Griechenland bei den Asylverfahren. Das ist deshalb problematisch, weil die originäre Verantwortlichkeit für die Zuständigkeit von Asylverfahren bei dem jeweiligen Mitgliedstaat selbst liegt, also hier bei Griechenland. EASO kann da also eigentlich nicht mit reinfunken und hat als EU-Agentur ja auch ein klares eigenes Interesse daran, dass der EU-Türkei-Deal funktioniert, also dass so viele Menschen wie möglich in die Türkei zurückgeschickt werden. Ich sehe da die Neutralität nicht unbedingt als gegeben an.
Okay. Es gibt ja immer wieder Stimmen, dass der EU-Türkei-Deal gescheitert ist. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso. Also allein das Konzept, dass Menschen in Lager gesperrt werden mit einer Residenzpflicht, das heißt, sie sind de facto eingesperrt, sie können die Insel nicht verlassen. Und wir wissen alle, dass Menschen in Lager zu sperren noch nie eine gute Idee war. Das heißt, Ich sehe den Deal auch als gescheitert. Das, die humanitären Zustände in den Lagern sind menschenunwürdig. Da gibt es genug Berichte davon. Es gibt auch genug Politiker, die sich die Lage vorher schon angeschaut haben. Es ist, glaube ich, unstreitig, dass die momentan humanitären Situation menschenunwürdig ist. Abgesehen davon ist natürlich auch, also angesichts der Menschenrechtslage in der Türkei, höchst problematisch, dass die Türkei für alle Schutzsuchenden, die in Griechenland ankommen, pauschal als sicher gilt. Das ist so eigentlich nicht haltbar, vor allem auch durch die veränderten Umstände in der Türkei nun.
Okay. Wie kam es dann überhaupt dazu, dass sich die Türkei darauf eingelassen hat, diesen Deal einzugehen?
Ja, da gab es mehrere Gründe, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Also der Türkei wurde halt auch was versprochen dafür, dass sie die Flüchtlinge wieder zurücknehmen. Und zwar insgesamt 6 Milliarden Euro an Hilfsgeldern.
Um die Aufnahmebedingungen für Geflüchtete in der Türkei zu verbessern.
Außerdem sollten die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei wiederbelebt werden und es sollte auch, quasi es wurden Visa-Erleichterungen für türkische Staatsbürger, die in die EU reisen wollten, wurden in Aussicht gestellt. Das waren, glaube ich, so die Faktoren.
Genau, das hat die EU ja so nicht umgesetzt, oder? Also das ist ja auch der Grund, weshalb jetzt erst vor kurzem die Türkei eigentlich selbst den Deal schon als gescheitert erklärt hat und gesagt hat, Leute, die Grenzen sind wieder offen.
Genau, Erdogan droht immer mal wieder mit solchen Sachen, den Deal aufzukündigen oder Busse an die Grenze zu schicken oder die Grenzen zu öffnen. Und die EU macht sich natürlich dadurch erpressbar.
Okay. Die Reaktion von Griechenland auf diese Maßnahmen von der Türkei war dann ja letztendlich, dass sie am 1. März gesagt haben, dass sie das Asylrecht aussetzen, zuerst für einen Monat. Wie ist das überhaupt möglich, dass sie das machen können? Und ist das derzeit noch der Fall?
Ja, das kam zu allem noch dazu, dass dann Griechenland die Aussetzung des Asylrechts beschlossen hat. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Also Asylanträge werden wohl wieder angenommen, obwohl auf den griechischen Inseln die Asylbehörden noch bis Mitte Mai weiterhin geschlossen sind. Das ist unser Stand. Und zu der Aussetzung des Asylrechts gibt es verschiedene Rechtsgutachten, die allesamt der Meinung sind, dass so eine Aussetzung des Asylrechts in der Europäischen Union völkerrechtswidrig, unionsrechtswidrig und natürlich wahrscheinlich auch den nationalen Gesetzen widerspricht.
Okay. Wie ist jetzt grundsätzlich so die Lage im Camp, auch durch Corona? Ist das Camp jetzt geschlossen? Ist es unter Quarantäne? Wie ist da derzeit die Lage?
Ja, also die Lage vor Corona war auch schon katastrophal. Ja, es sind momentan sind circa 40.000 Menschen insgesamt auf den Inseln in den Lagern. Auf Samos sind es über 6.000 Menschen. Davon sind über ein Viertel Kinder und teilweise auch bis zu ein Drittel Kinder. Das, die Zahlen schwanken immer ein bisschen. Die meisten Menschen kommen aus Syrien und Afghanistan, das heißt, haben auch tatsächlich hohe Chancen auf Asyl. Und durch Corona hat sich natürlich die Lage jetzt noch, ist noch angespannter, denn es war bereits zuvor so, dass das, also auf Samos, das Inselkrankenhaus, den über 6.000 Menschen dafür nicht ausgestattet war. Und nun es wurde noch keine Corona-Infektion auf den Inseln festgestellt, aber sobald Corona dort auch, also das Virus dort ausbricht, dann ist es eine komplette Katastrophe. Also das ist vorprogrammiert und man müsste die Inseln bestenfalls jetzt sofort evakuieren, damit es nicht zu dieser Katastrophe kommt.
Okay, das heißt, es hat sich eigentlich von einem Asyl-Hotspot zu einem Infektions-Hotspot entwickelt. Was müsste deiner Einschätzung nach da jetzt passieren, um die Lage zu verbessern?
Ja, die Menschen müssen, also die Forderung ist ja auch in Deutschland präsent, Menschen müssen dezentral untergebracht werden und diese Residenzpflicht muss aufgehoben werden. In den Lagern können die Menschen erstmal so nicht bleiben. Das ist lebensbedrohlich und unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen auch eine erniedrigende Behandlung im Sinne der Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Social Distancing ist da natürlich nicht möglich, geschweige denn regelmäßiges Händewaschen mit sauberem Wasser. Die Leute stehen oftmals dicht gedrängt in Schlangen, in der Essensschlange, in der Toilettenschlange, Einkaufsschlange. Dort ist kein Schutz vor dem Virus möglich. Die griechischen Lagern auf den Inseln müssen evakuiert werden, um die vorprogrammierte Katastrophe zu verhindern. Die EU hat diese menschenunwürdigen Zustände in den Lagern durch den EU-Türkei-Deal geschaffen. Insbesondere Deutschland hat den Deal maßgeblich vorangetrieben. Vor den Zuständen kann man jetzt nicht die Augen verschließen und sich aus der Verantwortung ziehen. Also es müssen Aufnahmezusagen gemacht werden. Deutschland kann über Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz durch Bund und Ländern die Aufnahme zusagen. Es gibt viele Länder und Kommunen, die zur Aufnahme bereit sind. Die Ankunftszahlen Asylsuchender sind derzeit niedrig. Wir haben Kapazität. Da muss unbedingt was passieren. Aber es scheint, dass nur durch den gerade stattfindenden großen öffentlichkeitswirksamen Druck sichergestellt werden kann, dass die Situation auf den Inseln überhaupt gar nicht vergessen wird. Also es ist schwierig momentan. Und die 47 Kinder, die die Bundesregierung jetzt aus den Camps geholt hat, ist natürlich pure Symbolpolitik und allein eine kleine Antwort auf diesen Druck, der ausgeübt wird. Dass die Evakuierung von 47 Kindern führt natürlich bei weitem nicht weit genug. Es gibt über 40.000 Menschen in den Hotspots und sehr, sehr viele von ihnen sind besonders schutzbedürftig und etwaige Entschuldigung, dass wegen der Pandemie jetzt alles verzögert ist, ist meines Erachtens pure politische Taktik und eine Verzögerungstaktik. Denn seitens der Bundesregierung wurden auch 200.000 Deutsche aus dem Ausland, aus ihrem Urlaub binnen kurzer Zeit zurückgeholt. Erntehelfer wurden eingeflogen. Also das war auch alles möglich.
Es gibt ja auch Baupläne auf Samos, dass ein geschlossenes Camp errichtet wird. Wie soll das genau aussehen und ist das überhaupt rechtmäßig?
Ja, das sollte, also das weiß gerade nicht, ob jetzt Baustopp ist, aber es wird grundsätzlich gebaut. Das ist dann nicht mehr in der Stadt. Also im Moment ist der Hotspot in Wathi, also in der Stadt. Das geschlossene Camp soll außerhalb der Stadt liegen und sollte mal bis zum Sommer fertig werden. Ich nehme an, dass sich das jetzt verzögert, aber da habe ich gerade keine aktuellen Informationen.
Die griechische Regierung hat Pläne, das neue Camp wieder als geschlossene Einrichtung in Form von einem Haftlager zu bauen.
Sodass jeder Neuankommende zunächst inhaftiert wird, dann soll eine Einzelfallprüfung, die ist halt, also ist gesetzlich erforderlich, das ist eine Einzelfallprüfung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchgeführt werden muss. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie da ein faires Verfahren aussehen soll, weil bereits jetzt sind die Asylbehörden komplett überlastet und können keine schnellen Asylverfahren durchführen. Wie sie dann die schnell notwendige Einzelfallprüfung aufgrund der Inhaftierung durchführen wollen, ist mir ein Rätsel. Und es ist dadurch halt zu befürchten, dass massenhaft rechtswidrige Inhaftierungen drohen, wenn diese Pläne so verwirklicht werden sollen.
Okay, und dann ist ja auch die Frage, inwieweit dagegen dann Rechtsschutz überhaupt möglich ist.
Ja, das ist ein großes Problem grundsätzlich auf den Inseln. Es gibt nicht genug Rechtsbeistand. Es gibt nicht genug Rechtsanwältinnen oder Juristinnen, die in den Asylverfahren beraten oder auch mandatiert werden können im Asylverfahren. Vor allem natürlich, wenn eine Ablehnung erfolgt, hat man 5 Tage Zeit, um Widerspruch einzulegen. Und viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, eine Rechtsanwältin zu beauftragen.
Okay, da kommen wir ja eigentlich auch schon zu dem Punkt, wieso sich eigentlich das Projekt oder wie sich überhaupt das Projekt entwickelt hat, auf Samos zu beraten. Magst du da einmal so einen kleinen Abriss geben, wie sich das überhaupt gegründet hat, wie der Gedanke kam dazu?
Ja, genau. Wir haben mit der Refugee Law Clinic seit Frühjahr 2018 ein Rechtsinformationsprojekt auf Samos, weil es auf Samos quasi niemanden gab, der Asylsuchende über die Rechte und Pflichten im Asylverfahren informiert hat. Ich hatte die nötige Vorerfahrung, weil viele aus den Law Clinics, also Einzelpersonen, sich ja seit Beginn des Deals im März 2016 mit der rechtlichen Situation auf den griechischen Inseln beschäftigt haben. Und wir sind damals mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Law Clinics relativ direkt nach der Umsetzung des Deals selbst organisiert nach Chios gefahren, also eine der anderen griechischen Inseln, auf der es einen Hotspot gibt, und haben dann 2016 dort ad hoc Rechtshilfe angeboten mit erfahrenen Rechtsberaterinnen, die halt in Deutschland zum Asylverfahren beraten. Das Asylverfahren basiert auf europäischen Richtlinien, sodass die Verfahrensgarantien quasi dieselben sind in Griechenland und in Deutschland. Und das mit Samos hat sich dann so ergeben, dass ich damals, also 2018, am Ende meines Referendariats war und eine Referendariatskollegin auf Samos war für ihre Wahlstation. Und sie mir berichtet hatte, dass es auf Samos lediglich eine Handvoll Anwältinnen gab, die als Rechtsbeistand zur Verfügung stehen, bei damals sogar nur 2.000 bis 3.000 Asylsuchenden. Jetzt sind es halt über 6.000. Genau, und die Problematik war mir halt von Chios schon bekannt. Dort gab es halt auch nur sehr wenige Anwältinnen und Juristinnen, die zum Asylverfahren beraten können. Und ich hatte dann bereits auf Chios 2017 mit der Refugee Law Clinic Berlin ein Ad-hoc-Projekt in den Frühjahrssemesterferien organisiert, habe Funding bei der Refugee Law Clinic Berlin beantragt und bin mit erfahrenen Rechtsberaterinnen unserer Law Clinic nach Chios, um dort Informationsworkshops und unabhängige, also Verfahrensinformationen zu geben. Genauso waren wir 2017 für 2 Monate im Frühjahr auf Chios, bis dann damals noch der neu gegründete Verein Refugee Law Clinics Abroad Finanzierung für ein Rechtshilfeprojekt auf Chios erhalten hatte, sodass wir unsere Klientin im April, Mai 2017 an sie übergeben konnten. Und als mir dann dieselbe Situation von Samos berichtet wurde, habe ich dasselbe noch nochmal in den Frühjahrssemesterferien 2018 gemacht, also Funding von der RLC Berlin für die ersten Monate beantragt und Beratungsteams zusammengestellt. Ja, so hat sich das entwickelt, und auf Samos wurden wir dann mit offenen Armen empfangen, weil es halt nur wenige Anwältinnen dort gab und Asylverfahrensberater, und die Anwältinnen komplett überlastet waren, weil diese sich natürlich vorrangig mit den Widerspruchsverfahren beschäftigen. Also nach der Ablehnung die Asylsuchende erreichen. Und unsere Projekte zielen ja auf die Informationen vor der Anhörung ab, also unabhängige Verfahrensinformationen, damit das Asylverfahren auch fair abläuft und die Menschen im Wissen ihrer Rechte sind. Der große Bedarf an Rechtsinformationen war dann schnell klar, sodass wir uns dann gemeinsam mit meinem großartigen Team entschlossen haben, ein konstantes Projekt daraus zu machen, haben Finanzierungsanträge geschrieben und sind nun seit Frühjahr 2018 durchgehend vor Ort mit Beratungsteams aus circa 5 bis 7 Freiwilligen aus der ganzen EU, viele von ihnen erfahrene Beraterinnen der Law Clinics aus Deutschland, aber auch Beraterinnen aus anderen Law Clinics in der EU oder Asylverfahrensberaterin von Flüchtlingsräten etc. Das Team besteht dann meistens aus 3 bis 4 Rechtsberaterinnen, eine Koordinatorin oder ein Koordinator und 2 bis 3 Sprachmittlerinnen für die Sprachen Arabisch, Farsi oder Französisch. Und das Team ist jeweils mehrere Monate vor Ort. Hinzu kommt meistens noch eine griechische Praktikantin, weil es uns seit Beginn an wichtig war, das Projekt in griechischer Kooperation durchzuführen. Das Problem ist, dass es wie überall an Migrationsrechtlerinnen fehlt, und auch das Konzept der Law Clinics in Griechenland noch relativ unbekannt ist. Wir haben das Konzept deshalb an den griechischen Jurafakultäten vorgestellt und arbeiten daran, dass Law Clinics auch dort in den Unis aufgebaut werden können. Und hoffentlich kann das Projekt dann bald in griechische Hände übergeben werden oder zumindest in griechischer Kooperation durchgeführt werden.
Okay, und was ist dann so die Tätigkeit des Teams? Also wie genau läuft es vor Ort ab?
Ja, wir geben mehrmals in der Woche Informationsworkshops über das Asylverfahren. Vor allem erklären wir die Besonderheiten des EU-Türkei-Deals. Die Info-Workshops sind in verschiedenen Sprachen. Wir machen auch ganz klassisch Anhörungsvorbereitung. Das heißt, wir gehen mit der jeweiligen Person die Fluchtgeschichte durch und bereiten sie auf ihre Anhörung vor. Wie wir alle wissen, der wichtigste Teil des Asylverfahrens. Wir unterstützen auch Zusammenführungsverfahren. Also wie ich schon gesagt habe, ist dadurch eine Übersiedlung aufs Festland möglich, wenn ein Anspruch auf Familienzusammenführung festgestellt wird. Hier sind hohe bürokratische Hürden zu überwinden, denn insbesondere das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Deutschland legt bei der Familienzusammenführung viele Steine in den Weg. Die Aufnahmeersuchen von Griechenland an Deutschland für die jeweilige Person werden mit den absurdesten Begründungen abgelehnt und es gibt viele Ablehnungen von der deutschen Seite, sodass wir da unterstützen und die Familienzusammenführung ermöglichen. Wir haben auch ein LGBTIQ-Projekt, wo wir uns speziell mit den Problemen von der Community annehmen.
Weil sie im Camp, also im Lager, oft Opfer von Gewalt werden.
Genau. Und als dann die humanitäre Lage und die Zustände in den Lagern immer schlimmer wurden, haben wir angefangen, Fälle vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen und haben sogenannte Rule 39 Requests beim EGMR, also dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Klientinnen auf Samos eingereicht. Das sind Anträge auf Eilmaßnahmen wegen der Unterbringungsbedingungen und haben mittlerweile da über 25 positive Eilrechtsentscheidungen erwirken können. Also Beschlüsse, in welchen die griechische Regierung seitens des Gerichtshofs darauf hingewiesen wird, eine Unterbringung für die jeweiligen Antragstellerinnen zu gewährleisten, die mit den Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Also sie stellen im Prinzip fest, dass die derzeitigen Bedingungen nicht vor allem mit Artikel 3 EMRK vereinbar sind. Diese Fälle haben wir für hochschwangere Frauen eingereicht, für viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und auch für ältere Menschen. Genau, das sind so die besonders schutzbedürftigen Gruppen, die wir momentan im EGMR vertreten. Interessanterweise hat der Gerichtshof einen Fall einer Frau im vierten Schwangerschaftsmonat abgelehnt, aber zum Beispiel eine Frau im sechsten Schwangerschaftsmonat wurde stattgegeben. Das heißt, es scheint durch den Gerichtshof im vierten Monat noch nicht zu reichen. Aber es ist natürlich klar, dass wenn man keinen Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen hat, auch bereits im vierten Schwangerschaftsmonat die Unterbringung höchst gefährdend ist für die Frau und das Baby. Es wurde auch ein Fall eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings abgelehnt, weil dieser eben nicht als Minderjähriger registriert war. Eigentlich ist er 17, aber auf dem Papier
durch die Behörden
eben als 18 eingestuft. Auch das ist ein Riesenproblem, die Registrierung vor Ort. Da gab es auch schon viele Berichte, auch in den deutschen Medien, dass dies oftmals willkürlich durch die Behörden bei der Registrierung festgelegt wird, entgegen der Realität.
Und wenn ein solcher Eilantrag, wenn der angenommen wird vom EGMR, hält sich dann Griechenland auch daran? Werden die Leute dann auch wirklich umverteilt aus Festland?
Wenn in Eilanträgen stattgegeben wird,
dann wird der griechischen Regierung unter Fristsetzung aufgegeben, etwas zu ändern an den Bedingungen und an der Unterbringung. Und in den meisten Fällen wurde dann die Person aus dem Lager dann in ein Hotel verlegt, immer noch auf Samos, um dann dort auf den Transfer auf das Festland zu warten, weil das passiert nicht so schnell.
Wer betreut denn diese ganzen Fälle, die vor den EGMR kommen? Ich meine, da ist ja einiges an Arbeit dahinter. Man muss die individuelle Situation der Betroffenen genau einschätzen, um natürlich dann auch Erfolg zu haben vom EGMR.
Ja, da steckt Wahnsinnsarbeit dahinter und wird durch das großartige Team hier in Berlin gestemmt in Zusammenarbeit mit ehemaligen Freiwilligen des Projekts und in Kooperation mit den Organisationen vor Ort. Aber ja, es ist Wahnsinnsarbeit. Der größte Teil wird ehrenamtlich gestemmt. Ich möchte auch hier nochmal unbedingt die Chance nutzen, um mich bei allen Beteiligten und Freiwilligen, Rechtsberaterinnen und Übersetzerinnen zu bedanken. Ohne euer Riesenengagement könnte das Projekt so nicht bestehen und vorangetrieben werden. Also ein Riesen-Dankeschön für euer Engagement. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch ein Riesen-Dankeschön an dich auf jeden Fall, dass du das alles aufgebaut hast und dass du heute auch uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Situation vor Ort, vor allem die aktuelle Lage und was eigentlich so ein Projekt alles auch stemmen kann. Danke dir.
Gerne, vielen Dank.
Das waren sehr wichtige, aber auch erschreckende Informationen von der Lage auf Samos. Wenn ihr Interesse habt, Teil des Projektes zu werden oder es zu unterstützen, schaut doch mal auf der Seite der Refugee Law Clinic Berlin vorbei unter rlc-berlin.org/samos und informiert euch dort. Alle wichtigen Informationen gibt es sonst auch noch einmal zusammengefasst in den Notizen der Folge nachzulesen. Wir hören uns dann in 2 Wochen. Bis dann.